D-Radio Wissen. Update.
Es ist unangenehm bestimmt, denn es ist keine leichte Aufgabe. Aber wir können nicht immer nur auf andere verweisen, sondern haben eigene Verantwortung zu tragen. Und ich bin bereit, davon mehr zu übernehmen.
Das unangenehme Thema heißt Abschiebungen. Und das will Bundesinnenminister Thomas de Maizière zur Chefsache machen. Der Bund will sich in Zukunft stärker darum kümmern, dass schneller, konsequenter und vor allem mehr abgeschoben wird als bisher. Im Kanzleramt findet dazu gerade ein Spitzentreffen mit den Länderchefs statt. Das ist eines der Themen im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Auf dem Tisch im Kanzleramt liegt ein 16-Punkte-Plan. Nicht alle Vorschläge sind wirklich neu. Wichtigste Punkte: zentrale Abschiebezentren, leichtere Abschiebehaft, Ärzte sollen Asylbewerber schneller für reisefähig erklären und wer freiwillig ausreist, bekommt mehr Geld. All diese Vorschläge haben ein Ziel, Abschiebungen aus Deutschland zu beschleunigen. Für den Bundesinnenminister geht es auch gar nicht anders, auch wenn es mit über 25.000 Abschiebungen im letzten Jahr schon einen Rekord gab.
Die Zahl der Asylentscheidungen steigt, das heißt die Zahl derer, die bleiben dürfen, steigt. Da machen wir viel für Integration, aber auch die Zahl der Ablehnungen steigt und deswegen müssen wir mehr für Rückführungen und Abschiebungen machen.
Vor allem aber will der Bund mehr machen. Ihm gehen die Abschiebungen, für die die Länder zuständig sind, zu schleppend voran. Die Idee ist deshalb, die Länder stärker in die Pflicht zu nehmen und ihnen auch anzubieten, Verantwortung einfach an den Bund abzugeben. So könnte es zum Beispiel Bundesausreisezentren geben.
Möglichst in Nähe von Flughäfen, wo dann vor Sammelabschiebungen etwa diejenigen, die abgeschoben werden sollen, zusammengeführt werden, Familien eingesammelt werden sollen. Darin vielleicht ein Ausreisegewahrsam für die, die untertauchen wollen, damit es geordneter vorgeht und nicht in letzter Minute viele einfach der Abschiebung sich entziehen.
Das Entziehen ist für den Regierungschef von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering, allerdings weniger ein Problem. Er hält wenig von solchen Abschiebezentren.
Wie da die Stimmung ist, kann man sich gut vorstellen. Ich möchte auch ehrlich gesagt eigentlich nicht einen so langen Zeitraum haben zwischen der Entscheidung eines Gerichtes und der Umsetzung und der Abschiebung, dass man dafür extra Einrichtungen braucht. Das soll möglichst schnell gehen.
Auch Grünen-Chefin Simone Peter sieht in den langen Verfahren das Hauptproblem. Abschiebezentren seien jedenfalls der falsche Ansatz, sagte sie bei Phoenix.
Mit freiwilliger Beratung, mit Rückführungsgeldern geht es besser als mit zwanghafter Abschiebung. Deswegen sollen Mittel erhöht werden. Das ist sicher gut. Aber wenn es zum Beispiel um Abschiebelager geht, das wird am Ende nicht zielführend sein, wenn man eben keine Rücknahmeabkommen mit den Ländern wie Marokko, Algerien, Tunesien schließt. Das ist in der Hand der Bundesregierung. Das sollte zuerst kommen.
Fehlende Rückkehrabkommen sind auch aus Sicht von Nordrhein-Westfalen ein Problem, um das sich der Bund dringend kümmern muss. Insgesamt können sich die Bundesländer aber, wie es aussieht, mit den meisten Vorschlägen auf der Liste anfreunden. Da dürfte es heute wohl eher um Formulierungsfragen gehen. Nach Stress mit den Länderchefs sieht es dagegen beim Thema Abschiebungen nach Afghanistan aus. Mindestens 5 Bundesländer wollen da nicht mitmachen, weil es ihrer Ansicht nach in Afghanistan nicht sicher ist. De Maizière hält dagegen. Andere machen es doch auch.
Die Schweden machen es, die Niederländer machen es. Es gibt keinen einzigen Staat in Europa, der sagt, prinzipiell keine Abschiebungen nach Afghanistan. Und deswegen sollten wir uns auch so verhalten.
Grundsätzliche Kritik an der Abschiebepraxis kommt von Pro Asyl. Die Flüchtlingsorganisation spricht von einer brutalen Entmutigungs- und Vergrämungspolitik gegen Asylsuchende. Bei dem Konzept gehe es nur darum, in kurzer Zeit eine möglichst hohe Zahl von Abschiebungen und erzwungenen freiwilligen Ausreisen zu erreichen. Bei der Ablehnung von Asylanträgen gäbe es schon jetzt viele Fehlentscheidungen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
In den sozialen Medien sind viele Nutzer wenig beeindruckt von dem 16-Punkte-Plan. Dennis Polat schreibt zu dem Ziel, Flüchtlinge schneller abzuschieben. Ja, wie bloß ohne Papiere und Aufnahmebereitschaft der Herkunftsländer? Ihr hättet sie nicht hereinlassen dürfen. Und Alfred R. Mahnt twittert, Merkels 16-Punkte-Plan ist nichts als heiße Luft, denn sie weiß genau, dass die Länder diese Politik nicht mittragen. Morian Samuel schreibt bei Facebook, warum arbeitet man nicht an einer gerechteren Welt? Dann müssen nicht mehr 60 Millionen Menschen flüchten und man muss sich auch keine Gedanken über Abschiebungen machen. Ulla Hoff, hinter jeder Abschiebung stecken in der Regel schlimme menschliche Schicksale. Der einzelne Mensch wird gar nicht mehr gesehen. Viele sehen das Ganze als Wahlkampfmanöver. Thomas Hilscher schreibt bei Facebook, sowohl die Zustimmungswerte der Kanzlerin als auch die der Union fallen massiv. Da ist man dann plötzlich wieder sehr flexibel in den Ansichten und wofür man bis vor kurzem andere noch als Populisten beschimpft hat. D. Mark twittert, wieder reiner Wahlkampf. Merkel hat hier keine Kompetenzen und will auch eigentlich keine. Und Hannes Hasebergen schreibt, kann man beide sogenannte Christenparteien nicht gleich mit abschieben und die AfD gleich hinterher. Täte dem Land sicher gut.
Was sonst noch wichtig war?
Die Polizei in Deutschland ist wieder gegen mutmaßliche Terrorplaner vorgegangen. Schauplatz war diesmal Göttingen. Dort wurden zwei polizeibekannte Salafisten in Gewahrsam genommen. Der 27-jährige Algerier und der 23-jährige Nigerianer waren schon länger im Visier der Ermittler. Heute Morgen entschied sich die Polizei zum Zugriff wegen der Gefahr eines möglichen Anschlags, so Polizeipräsident Uwe Lührig.
Wir haben aufgrund der möglichen Anschlagspläne uns entschlossen, ganz schnell gegen die besagten Gefährder und das engste Umfeld vorzugehen.
Was genau die beiden Männer geplant haben sollen, ist nicht bekannt. Jetzt müssen die Behörden prüfen, ob die Verdächtigen strafrechtlich verfolgt werden können oder wieder freigelassen werden müssen. 10 Tage haben die Ermittler dafür jetzt Zeit. Die Elbvertiefung in Hamburg wird erst einmal nicht gebaut. Die Stadt muss die Pläne für das millionenschwere Projekt überarbeiten und dafür sorgen, dass beim Bau seltene Pflanzen besser geschützt werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden und Umweltschützern recht gegeben. Die sehen durch die Elbvertiefung das Ökosystem des Flusses bedroht. Stoppen konnten sie den Ausbau aber nicht, nur hinauszögern. Wann die Bagger anrollen können, ist noch nicht klar. Die Elbvertiefung soll dafür sorgen, dass große Containerschiffe besser zum Hamburger Hafen kommen. Die Deutsche Bahn hat ihr Pilotprojekt mit Körperkameras ausgeweitet. Seit heute tragen 20 Bahnmitarbeiter auch auf 2 Linien in Köln Bodycams. Nach Angaben der Bahn hat ein 6-monatiger Test in Berlin gezeigt, dass die Zahl der Übergriffe auf Bahnangestellte durch die Kameras zurückging. Außerdem bekomme die Polizei zusätzliches Beweismaterial. Der Test in Köln soll zeigen, ob die Bodycams auch bei Großereignissen wie Karneval Vorteile haben.
Was noch wichtig wird.
Mit ihrem NPD-Verbot sind die Bundesländer gerade erst vor dem Verfassungsgericht gescheitert. Jetzt gibt es den Versuch der rechtsextremen Partei wenigstens den Geldhahn zuzudrehen, nach dem Motto Trockenlegen statt verbieten. Einen entsprechenden Wink hatten die Verfassungsrichter in ihrer Urteilsbegründung zum NPD-Verbot gegeben. Darin hatten die Richter klargemacht, dass die NPD durchaus verfassungsfeindliche Ziele verfolgt.
Es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt.
Sprich, für ein Verbot ist die Partei zu unbedeutend. Aber man könnte ihr auch anders beikommen.
Ob in einer solchen Situation auch andere Reaktionsmöglichkeiten sinnvoll sind, wie zum Beispiel der Entzug der staatlichen Finanzierung, hat nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern der verfassungsändernde Gesetzgeber zu entscheiden.
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland haben den Wink verstanden. Mit ihren Anträgen beschäftigt sich morgen der Bundesrat. Die nicht gerade neue Idee ist, die NPD aus der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen. Dafür braucht es allerdings eine Grundgesetzänderung, eine hohe Hürde für den Gesetzgeber. Und längst nicht alle halten die Idee für gut. Die NPD würde eine Streichung der staatlichen Förderung auf jeden Fall empfindlich treffen. Sie ist ihre Haupteinnahmequelle. 2015 bekam sie 1,3 Millionen Euro aus der Staatskasse. Dem neuen US-Präsidenten wird nachgesagt, dass er eine eher kurze Aufmerksamkeitsspanne hat. Japans Premier Shinzo Abe hat deswegen für sein Treffen mit Donald Trump morgen besondere Vorbereitungen getroffen. Nach Medienberichten hat er ein milliardenschweres Investitionspaket im Gepäck. Und um das möglichst Trump-kompatibel zu gestalten, wurden Investoren und Unternehmen angehalten, ihre Pläne, wenn möglich, in 140 Zeichen zusammenfassen zu können. Also exakt in der Länge eines Tweets, der bevorzugten Kommunikationsform des neuen US-Präsidenten. Die Promi-Dichte in Berlin ist deutlich höher geworden. Am Abend startet in der Hauptstadt die 67. Berlinale. Zum Auftakt der internationalen Filmfestspiele gibt es das Künstlerporträt Django. Der Film erzählt die Geschichte des französischen Jazz-Gitarristen Django Reinhardt, der als Sinti im besetzten Paris vor den Nazis flüchten musste. Rund 400 Filme werden dieses Jahr auf der Berlinale gezeigt. Die Auswahl könne man aber durchaus als Protest gegen die Politik von Donald Trump verstehen, sagt Festivalchef Dieter Koslig.
Es zeigt eigentlich das Gegenprogramm zu einem einfältigen Präsidenten, dass die Vielfalt die Welt regiert und nicht die Einfalt.
Und sonst in der Welt?
Die umstrittene Ölpipeline im US-Bundesstaat North Dakota wird jetzt doch weitergebaut. Ingenieure der US-Armee haben das offiziell genehmigt und die Bauarbeiten sind auch schon losgegangen. Es geht um einen Pipeline-Abschnitt, der entlang eines Ureinwohnerreservats und unter einem Stausee verläuft. Es ist der letzte Bauabschnitt des Milliardenprojekts. Gestern hatte es wieder Proteste gegen den Bau der Pipeline gegeben. Die Ureinwohner vom Stamm der Sioux und ihre Unterstützer befürchten, dass wichtige Gewässer verseucht werden könnten. US-Präsident Barack Obama hatte das Projekt wegen der Proteste gestoppt. Sein Nachfolger Donald Trump hat es wieder erlaubt. Kenia darf das Flüchtlingslager Dadaab im Osten des Landes nicht schließen. Das hat ein kenianisches Gericht geurteilt. Auch die mehr als 200.000 Somalier, die dort noch untergebracht sind, dürfen nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden. Die kenianische Regierung will das größte Flüchtlingslager der Welt eigentlich schließen. Laut dem Gerichtsurteil konnte sie aber nicht nachweisen, dass Somalia ein ausreichend sicheres Land für die Rückkehr von Flüchtlingen ist. In dem Lager leben geschätzt 280.000 Menschen, manche von ihnen schon seit mehr als 20 Jahren. Überstunden, kein Urlaub, oft Erniedrigung und Gewalt. So geht es vielen Hausangestellten in Katar. Jetzt wird dort allerdings zum ersten Mal an einem Gesetz gearbeitet, das Hausangestellte schützen soll. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur. In dem Gesetz geht es um Arbeitszeiten, Löhne, Urlaubstage und andere Arbeitnehmerrechte. Laut einem Bericht von Amnesty International aus dem Jahr 2014 gibt es in Katar mehr als 80.000 Hausangestellte. Die meisten sind Frauen und kommen aus Süd- und Südostasien. Es gibt oft Berichte darüber, dass sie missbraucht werden und körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren. Für Bauarbeiter, die zum Beispiel Stadien für die Fußball-WM bauen, hatte Katar schon bessere Arbeitsbedingungen angekündigt. Für Hausangestellte galten diese Verbesserungen aber nicht.
Wissensnachrichten.
In den Kommentaren auf Facebook oder Newsseiten geht's öfter mal unter die Gürtellinie oder noch tiefer. Und da denkt man sich ja manchmal, wer sind eigentlich diese Leute, die da anscheinend nichts Besseres zu tun haben, als im Internet rumzupöbeln? Forscher der Uni Stanford und Cornell sagen jetzt aber, jeder von uns kann zum Troll werden. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Ich bin ja eine total friedliebende Person. Was müsste denn passieren, damit ich im Netz Leute beschimpfe?
Ja, man neigt ja immer so ein bisschen dazu zu sagen, also ich würde sowas Fieses ja nie schreiben.
Also ich würde sowas Fieses nie schreiben.
Nie. Aber die Forscher sagen, kommt ganz auf die Umstände an. Und getestet haben sie das auch, und zwar in einer Studie mit fast 700 Teilnehmern. Die Hälfte von ihnen haben die Wissenschaftler in schlechte Laune versetzt, indem sie ihnen einen schwierigen Test zum Lösen gegeben haben. Und danach sollten alle Teilnehmer einen Online-Artikel und die Kommentare dazu lesen und dann selber mindestens einen Kommentar posten. Und die Forscher haben dann ausgewertet, wie diese Kommentare so ausgefallen sind. Also ob die Leute getrollt haben oder nicht. Sprich, ob sie andere angegriffen haben oder beschimpft haben.
Und was kam dabei raus?
Ja, die Leute, die gute Laune hatten, von denen hat ungefähr jeder Dritte solche Trollposts geschrieben. Bei denen, die nicht gut drauf waren, waren es aber dann gleich die Hälfte.
Also sprich, schlechte Laune macht uns zu Trollen.
Ja, genau, das haben die Forscher auch in der echten Welt beobachtet. Sie haben nämlich Kommentare auf der Nachrichtenseite CNN angeschaut. Insgesamt waren das fast 30.000 Posts. Und da kamen die meisten Trollkommentare spät abends und am Wochenanfang vor. Und das sind eben so die klassischen schlechte Laune-Zeiten. Das ist aber offenbar nicht der einzige Faktor. Es kommt nämlich auch drauf an, was andere Leute vorher schon gepostet haben. Also wenn da schon eine Menge Trollposts stehen, dann schreibst du auch eher selbst einen. Und das ist dann eben ein Teufelskreis, wenn einer erstmal angefangen hat, online rum zu pöbeln, dann machen andere mit und so wird der Ton in Online-Foren immer negativer.
Und gibt es etwas, was man dagegen machen kann?
Ja, die Forscher haben jetzt eben versucht vorherzusagen, ob jemand als nächstes einen Troll-Kommentar schreiben wird. Und das ist wohl besonders wahrscheinlich, wenn der letzte Post dieser Person auch schon einer war. Und mit dieser Info könnte man eben in Zukunft zum Beispiel Trollen vorschlagen, hey, jetzt warte erstmal, kühl ein bisschen ab, ehe du wieder was postest.
Sich aufregen ist ja auch nicht gesund, könnte man auch schreiben. Was dagegen gesund ist, Vollkorn. Aber wie profitiert unser Körper eigentlich konkret von solchen Produkten, Jenny Rieger? Auch dazu gibt es eine neue Untersuchung.
Ja, bisher war darüber erstaunlich wenig bekannt. Forscher aus den USA haben jetzt untersucht, wie sich Vollkorn auf unseren Darm, unser Immunsystem und unseren Stoffwechsel auswirkt. Dazu haben sie etwa 80 Männer und Frauen im mittleren Alter in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Hälfte bekam 6 Wochen lang alle Getreide- und Körneranteile im Essen als Vollkorn. Das heißt, Reiskörner, Weizen und so weiter behalten ihre äußere Haut. Und das ist die Schicht, die Vitamin B, Eisen und Ballaststoffe enthält. Die andere Hälfte bekam dagegen die geschälte, verarbeitete Variante. Und zwischendurch nahmen die Forscher dann von allen Teilnehmern regelmäßig Stuhlproben und prüften Stoffwechselrate, Blutzucker und Körpergewicht.
Und lass mich raten, die Vollkornernährung war tatsächlich gesünder.
Sehr richtig. Sie sorgte zumindest für mehr gesunde Bakterien im Darm und aktivere Immunzellen im Blut. Außerdem verbrannten die Teilnehmer mit Vollkornkost im Schnitt 100 Kilokalorien mehr pro Tag.
Danke, Jenny Rieger.
Wetter.
Am Abend bleibt es meist trocken, nur vereinzelt kommt etwas Schnee runter. Die Nacht wird überall frostig. Morgen sind viele Wolken am Himmel, ab und zu kann es schneien. In der Südhälfte scheint aber auch mal die Sonne. Dazu gibt es maximal 2 bis minus 3 Grad, im Süden bis 6 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.